Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dresden Sommer. Heute spricht mein Kollege Max mit Arne Sebastian Fritz über das Thema Beneficial Events, also darüber, wie Sport- und Kulturveranstaltungen nachhaltiger werden können. Arne Sebastian Fritz ist Associate Partner und Head of Sports and Entertainment bei Dresden Sommer am Standort Hamburg. Sie werden in dieser Folge aber nicht nur etwas über Arne Sebastian Fritz und seine Arbeit erfahren, sondern auch darüber, wie Kitas und Fußballstadien zusammenhängen und wie das Wacken-Festival, eines der bekanntesten Metal-Festivals, zur Infrastruktur und Stadtentwicklung beigetragen hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo in den hohen Norden. Hi Arne, herzlich willkommen bei uns im Podcast heute.
Hallo, freue mich, dass ich bei euch bin.
Ja, freut mich auch, dass wir gleich miteinander sprechen, weil ich finde, es geht um ein total interessantes Thema. Du wirst uns nämlich ein paar interessante Einblicke geben über die Veranstaltungsbranche, sowohl im sportlichen als auch im kulturellen Bereich und wie sich das Ganze in Zeiten von Corona verändert hat und welche Entwicklung wir auch in den nächsten Jahren vielleicht noch erwarten dürfen. Bevor wir aber genauer ins Thema einsteigen, erwarten dich jetzt noch drei Entweder-Oder-Fragen, das machen wir ja bei uns immer so hier im Podcast, weißt du ja mittlerweile vielleicht, die du einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus beantwortest.
Ich bin gespannt.
Bereit?
Ja? Bereit, jetzt los.
Sehr gut. Ich habe ja gerade schon gesagt, Stichwort hoher Norden, du lebst in Hamburg.
Richtig.
Ja, da muss ich als Fußballfan natürlich die eine Frage stellen, da komme ich nicht drum rum. HSV oder FC St. Pauli?
St. Pauli. Ich bin Mitglied. Ich kann es nicht verschweigen.
Wenn ich mir die Tabelle anschaue, dann ist es Stand jetzt auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Ja, wobei man ja sagen muss, ein gewisser Teil des Herzens schlägt dann auch für den HSV, weil wir halt seit Jahren mit denen zusammenarbeiten und das sehr, sehr erfolgreich und gut. Also von daher bin ich auch im Volksparkstadion anzutreffen und wenn es da sportlich nicht läuft, dann tut es auch irgendwie weh. Aber die Entweder-Oder-Frage, die muss man dann doch so klar beantworten von meiner Seite.
Bleiben wir ganz klischeehaft im hohen Norden, in Norddeutschland, bei Frage 2. Lieber Fischbrötchen oder Lapskaus? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Hast du richtig ausgesprochen. Ich esse tatsächlich beides, also auch keine Abneigung gegen Lapskaus. Aber wenn du lieber fragst, dann würde ich das Fischbrötchen wählen.
Bin ich beruhigt, weil bei uns in Süddeutschland, also ich muss gestehen, ich habe Lapskaus noch nie irgendwo auf einer Speisekarte oder in irgendeinem Imbiss gesehen. Also überhaupt gar keine Berührungspunkte damit, während ein Fischbrötchen eigentlich immer geht. Also da stimme ich zu. Frage 3, da kommen wir dann jetzt schon ein bisschen mehr aufs eigentliche Thema zu sprechen. Lieber ein Live-Sportevent oder der Konzertbesuch?
Beides ist toll und weckt Emotionen. Aber lieber ein Live-Konzert. Und da darf es dann auch gern ein bisschen rockiger sein.
Interessant. Also ein rockiges Konzert, womöglich im Stadion.
Gerne im Stadion oder auf der grünen Wiese oder in der Halle oder in einem kleinen Club. Da bin ich sehr flexibel. Aber ja, das kickt mich dann tatsächlich noch ein bisschen mehr als ein Fußballspiel oder ein Sportevent.
Okay. Ich tick also ein Konzert mehr auf die kulturelle Branche, kommen wir nachher noch ein bisschen zu sprechen. Fangen wir erstmal mit dem Sport an. Die Sportwelt steckt ja gerade so ein bisschen im Wandel. Jetzt hatten wir 1,5 Jahre lang Geisterspiele und was am Anfang noch total ungewohnt und komisch war, weil man plötzlich gehört hat, was die Spieler auf dem Platz miteinander reden, was die Trainer reinrufen. Ja, war einfach ein total komisches Gefühl, aber trotz allem wurde es mit der Zeit dann normal und man hat sich dran gewöhnt. Jetzt mittlerweile, spätestens seit der Europameisterschaft, dürfen ja nach und nach wieder Zuschauer ins Stadion. Was glaubst du, wie wird sich die Nachfrage der Fans entwickeln auf künftige Veranstaltungen nach der langen Durststrecke jetzt?
Es ist tatsächlich schwierig. Natürlich merkt man, dass die Nachfrage da ist und alle freuen sich. Es geht mir auch so, wenn man wieder ins Stadion kann und ein Event wirklich live erleben kann und eben nicht vor der Glotze sitzt, weil einfach die Beziehung wesentlich stärker ist zum eigentlichen Event, zu der Veranstaltung, zum Spiel. und die Emotionen einfach unvergleichlich sind, wenn ich im Stadion bin. Das kann Fernsehen nicht ersetzen und das können auch neue Medien bei aller Technik, die da auf uns zukommt, mit Augmented Reality oder Virtual Reality oder sonst was, nicht ersetzen. Davon bin ich überzeugt. Nichtsdestotrotz beobachtet man schon, dass sich in den letzten anderthalb Jahren einige Fans auch ein Stück weit entfernt haben von ihrem Verein, dass eine gewisse Skepsis da ist, auch was die Rückkehr ins Stadion angeht. Das hat sicherlich zum einen damit zu tun, dass wir es ja nicht mehr gewohnt sind, mit einer Vielzahl von Menschen zusammenzukommen. Auch wenn das sicherlich in unserem Naturell verankert ist und wir alle irgendwo eine Sehnsucht haben, ist doch eine gewisse Skepsis da, vielleicht auch ein gewisses Unwohlsein in der jetzigen Zeit noch, was sich sicherlich in den nächsten Monaten dann auch weiter normalisieren wird und erholen wird. Also ich denke, die Nachfrage, die ist da, die beobachten wir jetzt schon, auch wenn, wie gesagt, momentan noch eine gewisse Skepsis da ist. Aber die Stadien werden schon wieder voll werden. Davon bin ich überzeugt. Aber der große Boom aktuell, der ist noch nicht zu beobachten, aus meiner Sicht. Der ist fürs nächste Jahr ja ein Stück weit zu erwarten. Es zeichnet sich schon ab, dass viele, viele Events dann auch nachgeholt werden. Da sind wir dann ein bisschen jetzt bei der Kulturbranche. Da sind einfach Konzerte verschoben worden. Und natürlich werden da Tourneen oder Veranstaltungen nachgeholt, sodass da im nächsten Jahr doch eine gewisse Vielzahl oder Häufung von Veranstaltungen zu erwarten ist, die dann hoffentlich auch ungestört stattfinden können, was ja jetzt im Sommer entgegen der optimistischen Prognosen leider noch nicht der Fall war, aufgrund der pandemischen Lage.
Ja, man hat es ja jetzt auch an den ersten Spieltagen der Bundesliga gesehen, finde ich. Da waren jetzt ja 25.000 Zuschauer zugelassen. Und was für Bundesliga-Verhältnisse ja relativ begrenzt ist, also relativ wenige Zuschauer, aber trotzdem waren die Stadien ja teilweise nicht mal ausverkauft. Also da kommt einem natürlich gleich der Gedanke, liegt es an der Nachfrage? Liegt es vielleicht daran, dass die Leute auch irgendwie Angst haben vor dem Infektionsgeschehen im Stadion? Manche Vereine haben dann auch das Ganze gleich wieder ein bisschen revidiert und haben gesagt, es liegt an den Landesverordnungen, die relativ kurzfristig vor Spielbeginn nochmal geändert wurden. Dann hatte man nur 24 Stunden Zeit, ein Ticket zu kaufen und hat dementsprechend nicht alle wegbekommen. Also es ist noch ein bisschen undurchsichtig, so die ganze Situation, finde ich.
Ja, absolut. Das ist halt das Thema in Deutschland, dass die Veranstaltungen oder die Regelungen eben Ländersache sind. Das heißt, sie sind unterschiedlich. Ich habe eben nicht per se die 25.000 Zuschauer, die erlaubt sind, sondern es ist dann immer abhängig von der Stadionkapazität oder auch Kapazität der Veranstaltungsstätte und von den gerade gültigen lokalen Regelungen. Und es ist organisatorisch ein echt hoher Aufwand. Das darf man nicht unterschätzen, was natürlich dann auch wirtschaftliche Einflüsse hat auf den Verein, auf den jeweiligen Veranstalter. Die Anforderungen an Sicherheitspersonal, die sind wirklich nicht geringer, obwohl weniger zahlende Gäste da sind, was natürlich die Einnahmen oder den Gewinn am jeweiligen Spieltag wirklich schmälert. Also es ist ein großes Problem und da kann man nur hoffen, auch für die Vereine, weil einfach die Spieltage natürlich eine wichtige Einnahmequelle sind, dass sich das weiter normalisiert.
Interessant. Also wir kommen auch gleich nochmal intensiver auf den Status quo und auf die Zukunft zu sprechen. Ich will aber nochmal ganz kurz einen Blick zurückwerfen in die Vergangenheit, in die Corona-Hochzeit. Standen da die Stadien teilweise wirklich 1,5 Jahre lang leer? Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil das sind ja immense Kapazitäten und Flächen, die quasi ungenutzt blieben. Hat man da teilweise Stadien umfunktioniert oder anders genutzt? Du bist ja Experte in dem Bereich. Gib uns mal ein paar Einblicke.
Also da gab es teilweise wirklich kreative Lösungen. Und das hat wirklich Spaß gemacht, auch zu erleben, welche Fantasie und welche Ideen da aufgekommen sind. Das ging über die klassischen Impfzentren und Testzentren, die es in Stadien teilweise gab, über Fortbildungsveranstaltungen oder auch größere Versammlungen, zum Beispiel von politischen Gremien, bis hin zu Gerichtsverhandlungen, die in Stadien stattgefunden haben, weil einfach die Kapazitäten dann ja so groß waren, dass man die Abstände einhalten konnte. Wir haben teilweise das natürlich auch bei Veranstaltungsstätten beobachtet, also bei Indoor-Hallen. Aber ja, auch in den Stadien gab es diese Beispiele. Und wie gesagt, die Kreativität war da schon relativ groß. Natürlich gab es nirgendwo eine Vollauslastung. Ich habe das bei einem Workshop erlebt, den wir im Stadion in Nürnberg hatten, dass wirklich alle zur Verfügung stehenden Veranstaltungsstätten oder Versammlungsräume an dem Tag voll belegt waren. Mit Fortbildung in dem Fall. Und eben unser Workshop dann gerade noch Platz gefunden hat. Aber das betrifft dann natürlich die Innenräume und nicht das Infield und die eigentlichen Tribünen. Die standen größtenteils leer, mit kleinen Ausnahmen, wie vorhin erwähnt, dass mal eine Mitgliederversammlung vielleicht stattgefunden hat, die man auf der Tribüne gemacht hat und dann aufs Spielfeld eine Leinwand gestellt hat, eine kleine Bühne. Oder dann mal eine Parteiversammlung oder politische Veranstaltungen.
Aber solche Konzepte könnte man dort in Zukunft doch eigentlich häufiger anwenden, weil eigentlich wäre es ja nur mehr als sinnvoll, wenn so ein großes Stadion mit so einer großen Fläche nicht nur alle 2 Wochen bei einem Heimspiel genutzt wird.
Das ist absolut sinnvoll. Und das ist ja auch wirklich ein Ansatz von uns, dass wir sagen, es kann nicht sein, dass ich Millionen, ja, Hunderte von Millionen ausgebe teilweise für ein Stadion. Und das, böse gesagt, nur 20 Mal im Jahr für ein Fußballspiel und dann vielleicht mal ein Konzert nutze. Das ist natürlich alles andere als wirtschaftlich. Da ist der Kosten-Nutzen-Aspekt katastrophal. Deswegen ist es so wichtig, andere Nutzungen in das Stadion mit reinzubringen und die Stadien so zu gestalten, dass diese Nutzungen auch problemlos möglich sind, dass ich verschiedenste Veranstaltungsformen im Stadion realisieren kann und möglichst auch den Innenraum aktivieren kann. Das Spielfeld ist natürlich heilig. Der Rasen, der braucht Zeit, um sich zu erholen. Das heißt, den kann ich nicht zwischen 2 Heimspielen regelmäßig abdecken, um darauf irgendwelche anderen Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Und auch bei den Stadien, bei den wenigen, die es gibt, wo ich den Rasen rausfahren kann, erlebt man, dass die Nutzungen zwischen den Heimspielen dann doch die absolute Ausnahme sind. Das heißt, die Nutzungen außerhalb der Spieltage beschränken sich auf die Innenräume, auf die VIP-Flächen, die Businessclubs, die es in den Stadien gibt. Und da beobachten wir auch eine Entwicklung hin zu neuen Nutzungsideen, an denen wir dann auch aktiv mitgestalten. Zum Beispiel in Richtung Coworking Spaces, die man eben dann außerhalb der Spieltage nutzen kann, um kreative Arbeitsumgebungen zu haben oder dann eben auch Meetingmöglichkeiten mit einer entsprechenden spannenden Atmosphäre und Blick in den Stadioninnenraum in vielen Fällen und dann eben eine Möglichkeit durch modulare Gestaltung diese Arbeitswelten umzugestalten mit möglichst wenig Aufwand dann zum jeweiligen Spieltag, damit sich dann die Fans und Gäste in diesen Flächen wohlfühlen und dann die Emotionalität wieder Einzug hält.
Ich habe auch letztens gelesen, dass das Thema Kita oft eine Rolle spielt, weil die Stadien halt unter der Woche immer leer stehen und dass man da dann ja den einen oder anderen Raum als Kita verwenden könnte.
Absolut, da haben wir das Beispiel hier am Müllertor-Stadion in Hamburg beim FC St. Pauli, dass in einer der Stadienecken schon lange eine Kita, eine sehr beliebte Kita, Einzug gehalten hat und auch ein wesentlicher Teil des Vereins ist mit den St. Pauli-Rabauken. Und diese Ideen gibt es auch für andere Stadien, auch für neue Nutzungskonzepte, an denen wir auch mitarbeiten. Zum Beispiel beim Stadion in Münster, da sind wir zu einer Machbarkeitsstudie tätig und untersuchen auch die Realisierung einer Kita in der Stadionecke.
Du hast ja gerade schon gesagt, der Kosten-Nutzen-Faktor steht immer im Fokus. Das Ganze hat aber natürlich auch noch einen weiteren wichtigen Aspekt, das wäre die Nachhaltigkeit. Kommen wir da mal speziell auf den Fußball zu sprechen. Da hat Anfang des Jahres die Deutsche Fußballliga, DFL, die Taskforce Zukunft Profifußball ins Leben gerufen und dadurch auch das Thema Nachhaltigkeit in Fokus gerückt. Jetzt vor ein paar Wochen wurde bekannt gegeben, dass zum Jahresende die Nachhaltigkeitskriterien sogar als Lizenzierungsordnung verankert werden sollen. Was genau heißt das für die Vereine? Und was glaubst du, wie wird sich die Thematik Nachhaltigkeit und Umweltschutz generell im Sport entwickeln in den nächsten Jahren?
Das ist ein extrem relevanter Punkt, das Thema Nachhaltigkeit generell in unserem Leben. Das merken wir wirklich in allen Bereichen. Und entsprechend gewinnt das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch in der Sportbranche und auch Veranstaltungsbranche immer mehr an Bedeutung. Und das ist auch gut so und richtig so. Und uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir unsere Kompetenz zur Verbesserung der Nachhaltigkeit dort einbringen können und am Ende möglichst dafür sorgen können, dass ein Stadion und auch ein Spieltag einen positiven Fußabdruck hat. Da geht's natürlich nicht nur um die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um soziale Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Nachhaltigkeit, weil das sind natürlich alles Faktoren, die die Vereine betreffen, wenn wir jetzt auf das Thema der DFL kommen. Und es geht jetzt in den nächsten Monaten darum, zu konkretisieren, welche Nachhaltigkeitskriterien genau in die Lizenzierungsauflagen aufgenommen werden. Daran arbeitet die DFL. Und wie vorhin schon gesagt, das finde ich enorm wichtig und einen absolut richtigen Schritt, das zu tun. Weil wir müssen uns einfach bewusst darüber sein, dass das Thema Klima und das Thema der Nachhaltigkeit in unserem Leben in allen Bereichen an Bedeutung gewinnen muss. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Und dazu gehört dann eben auch der Fußball und der Profifußball. Dazu gehört es dann auch, dass man sich Gedanken darüber macht bei der Gestaltung von Spieltagen oder auch bei der Gestaltung eines Spielkalenders, dass der Aufwand für Reisen zum Beispiel minimiert wird, dass es möglich wird, auf Flugreisen möglichst zu verzichten, wenn es darum geht, dass die Mannschaften von A nach B reisen müssen. Da gibt es Ansätze, um mit einer intelligenten Spieltagsplanung da möglicherweise eine Optimierung herbeizuführen. Und da gehört es dann aber auch dazu, dass man sich über die Spieltagsgestaltung im jeweiligen Stadion Gedanken macht und darüber nachdenkt, was habe ich denn da für Verbrauchsmaterialien? Was landet denn nach einem Spieltag so alles in der Mülltonne? Und wie kann ich den Müll minimieren und die Produkte möglichst so optimieren, dass die Kreislauffähigkeit verbessert wird und ich eben nur noch Produkte zur Anwendung bringe, Verbrauchsmaterialien benutze, die entweder im technischen oder biologischen Kreislauf rezykliert werden können. Und das ist ein Weg, den einige Vereine schon beschreiten oder sich zumindest Gedanken darüber machen. Und da hege ich große Hoffnung, dass das ein Aspekt sein wird, der in den Nachhaltigkeitskriterien der DFL dann auch wiederzufinden ist und dadurch eine Veränderung herbeigeführt werden kann. Ein anderer wichtiger Aspekt ist natürlich das Merchandising. Auch hier haben wir einen großen Faktor für die Wirtschaftlichkeit der Vereine. Natürlich ist das eine enorme Einnahmequelle. Und da geht es natürlich darum, dass man an dem T-Shirt oder an dem Trikot, was dann verkauft wird an den Fan, auch verdient und wie gesagt, diese Einnahmequelle dann möglichst positiv nutzen kann. Aber da muss man sich natürlich auch Gedanken drüber machen, was verkaufe ich denn da? Ist das ein T-Shirt, was unter katastrophalen Bedingungen irgendwo produziert wird und voll ist von Chemie? Das ist es hoffentlich heute in den meisten Fällen schon nicht mehr. Es geht dann aber auch weiter, dass man sich Gedanken darüber macht, mit welchen Farben ist denn das Vereinslogo auf das T-Shirt gedruckt Selbst wenn ich ein T-Shirt aus Bio-Baumwolle habe, was fair produziert wird, da haben wir einige positive Beispiele auch heute schon, habe ich natürlich immer den Faktor der Druckfarben oder auch der Beflockung oder der Logos, die dann aufgebracht sind auf das Trikot, die möglicherweise dann doch wieder dazu führen, dass ich beim Waschen Mikroplastikausstoß habe und dieses Mikroplastik am Ende in unserem Wasser landet. Und da gibt es Möglichkeiten, das zu verändern. Es gibt diese Produkte, die immer mehr Einzug halten in den Markt, sodass ich da wirklich hoffe, dass auch das Merchandising sich verändert und die nachhaltige Textilwirtschaft oder Textilprodukte, die nach Cradle-to-Cradle zertifiziert sind, dann auch von den Vereinen vertrieben werden.
Es gab ja auch letzte Saison, glaube ich, der ein oder andere Verein hatte mal für einen Spieltag so ein Sondertrikot, eine Sonderanfertigung aus recyceltem Plastik. Aber da hatte ich dann auch das Gefühl, das wird marketingtechnisch so angepriesen, dass es jetzt was Besonderes wäre, dass es irgendwie eher den Anschein macht, sie wollen das Trikot teuer verkaufen und das für Marketingzwecke verwenden, als dass da wirklich der Sinn dahinter steckt, ein nachhaltiges Trikot zu haben oder ja, aus recyceltem Plastik.
Naja, das ist ja auch so. Wenn ich Plastikflaschen habe oder Fischernetze oder sonst was, die ich irgendwo vom Müll hole und daraus irgendwas Neues mache, dann bleibt das Material ja immer noch schlecht. Das ist ja nicht so, dass ich dann wirklich was Positives produziert habe, sondern ich habe immer noch den gleichen Müll in neuer Form, nämlich in Form eines, was weiß ich, Trikots oder Armbands oder was es da alles für Produkte gibt, die aus Plastikflaschen, PET-Flaschen hergestellt sind. Das Material ist trotzdem noch Müll und Gift. Und irgendwann landet dieses Material dann halt doch auf der Deponie, aber eben nur verzögert, weil ich eben noch diese Zwischennutzung als, keine Ahnung, Trikot oder sonstiges Produkt dazwischen schalte. Das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten. Wir sollten das wirklich ganzheitlich betrachten und schauen, dass wir die Produkte generell verändern. Und ich denke, dass Cradle to Cradle da ein wichtiger und positiver Ansatz ist.
Gelten die Maßnahmen, die du gerade aufgezählt hast, auch für die in Anführungszeichen normale kulturelle Veranstaltungsbranche oder gibt es da nochmal einen Unterschied zu Sportveranstaltungen?
Das gilt auch für die Veranstaltungsbranche generell. Und auch da gibt es Ansätze, an denen wir arbeiten mit Veranstaltern, um Veränderungen herbeizuführen. Was man sagen kann, ist, dass die Eventbranche ein Stück weit komplexer ist, weil die Veranstaltungen einfach nicht sich alle 14 Tage wiederholen und immer gleich organisiert sind. Da habe ich Einzelevents und ich habe auch ein anderes Mobilitätsverhalten der Besucher, die zum Teil weite Strecken zurücklegen, um anzureisen und teilweise auch mit dem Flugzeug anreisen aus anderen Ländern zum Beispiel. Auch wenn wir an sportliche Großevents, an die Mega-Events wie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele denken, dann ist natürlich das Mobilitätsverhalten ein ganz anderes als bei einem Bundesligaspieltag. Und wir wissen ja alle, dass das Thema der Mobilität einfach den größten Faktor bildet, wenn ich so eine CO2-Bilanz für ein Event erstelle.
Also mal angenommen, ich habe vor, am Wochenende ins Fußballstadion zu gehen oder zu einem Konzert. Inwiefern betrifft es mich als Konsumenten? Also was wären denn beispielsweise so ganz leicht umsetzbare Maßnahmen, die auch schon ganz kurzfristig eine Veranstaltung grüner werden lassen?
Na, da gibt es eine ganze Menge. Natürlich würde ich mir in erster Linie anschauen, was sind die Verbrauchsgüter, die ich im Zusammenhang mit der Veranstaltung habe. Wie kann ich diese Verbrauchsmaterialien optimieren oder nur noch Verbrauchsmaterialien einsetzen, die eben, wenn sie dann zum Müll werden, kein Problem darstellen und möglichst dann eben im Kreislauf funktionieren. Das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Natürlich habe ich das Ticket, was man in der Vergangenheit als gedrucktes Ticket in der Hand hielt, wenn man zur Veranstaltung ging. Und auch da gibt es zum einen natürlich die Möglichkeit des digitalen Tickets. Das haben wir schon bei vielen, vielen Veranstaltungen. Trotz alledem ist das sogenannte Hardticket gerade bei kulturellen Veranstaltungen, bei Konzerten immer noch was, was man dann doch gerne hat und sich möglicherweise auch an die Wand pinnt im Nachgang. Aber auch da kann ich natürlich was tun und darauf achten, dass die Tickets auf Cradle-to-Cradle-zertifizierten Papier mit Cradle-to-Cradle-zertifizierter Druckfarbe produziert wurden. Und wenn dann irgendwann der Fan keine Lust mehr hat, seine Wand mit diesem Ticket zu verschönern und das Ticket in den Müll schmeißt, dann sollte dieses Papier eben kein Problem produzieren. Und das ist möglich. Dann habe ich natürlich auch das Thema des Essens, des Caterings. Da kann ich auch darauf achten, dass ich regionale Anbieter integriere in mein Catering-Konzept und dadurch einfach die Transportlogistik und den daraus resultierenden CO2-Ausstoß minimiere. Ich kann natürlich auf ökologische Landwirtschaft achten und damit auch wieder einen positiven Beitrag leisten. Das gibt es immer so als Sonderangebote, nenne ich es mal, also als Highlights auf dem Catering-Buffet oder bei den Ständen, die es dann so in Stadien gibt. Dann kann ich halt meine Bio-Wurst kaufen und zahle dafür 1 Euro mehr. Da ist immer die Frage, machen die Fans das wirklich, wenn es daneben dann halt immer noch die Currywurst gibt aus der Massentierhaltung? Da habe ich ein Fragezeichen. Und natürlich würde man sich wünschen, dass da Regeln greifen, zum Beispiel über DFL-Lizenzierungskriterien, die gewisse Produkte dann auch ja negativ belegen, beziehungsweise über diese Regeln dann dazu führen, dass diese in Anführungsstrichen schlechten Produkte nicht mehr eingesetzt werden.
Aber es sind jetzt auch ein paar Beispiele dabei, die in der Tat relativ einfach umzusetzen wären. Aber warum gibt es denn sowas nicht schon längst? Weil ich meine, das Umwelt- und Klimaproblem gibt es ja nicht erst seit heute und gibt es auch nicht erst seit 3-4 Jahren, sondern schon deutlich länger. Scheitert es da an der Bereitschaft der Veranstalter, solche Dinge umzusetzen? Weil es ist ja auch immer mit Kosten und Aufwand verbunden. Oder was ist da der Hintergrund?
Naja, dann sollte man jetzt nicht ein Fingerpointing betreiben und die Veranstalter oder die Vereine irgendwie schlecht machen. Das ist ja ein generelles Thema bei uns in der Gesellschaft. Wir sind einfach eine Gesellschaft, die geprägt ist vom Wachstum, vom wirtschaftlichen Wachstum, von den wirtschaftlichen Aspekten. Das treibt unsere Gesellschaft. Das hat sie angetrieben die letzten Jahrzehnte. Es ging immer darum, Geld zu verdienen. Und Geld verdient man, indem man billig produzierte Dinge teuer verkauft. Und da hat man sich in der Vergangenheit einfach keine Gedanken darüber gemacht, welche Probleme man verursacht. Zum Glück gibt es dieses Bewusstsein mittlerweile. Nichtsdestotrotz können wir nicht erwarten, dass die Wirtschaft und auch das Konsumentenverhalten sich von jetzt auf gleich um 180 Grad verändert. Das ist ein Prozess und dieser Prozess wurde in Gang gesetzt und ich bin sehr optimistisch, dass durch das steigende Bewusstsein für das Klimaproblem dieser Prozess auch beschleunigt wird und dass sich da eine ganze Menge tun wird. Und ich bin auch optimistisch, dass wir als Unternehmen mit den Kompetenzen, die wir bei Dresden Sommer haben, einen wesentlichen Beitrag leisten können, um diese Veränderung positiv zu begleiten. Das sind zum einen unsere Kollegen bei der IPA, mit denen Veranstalter oder Hersteller von Produkten wirklich über jedes Material sprechen können, weil einfach die Kompetenzen da sind, um darüber nachzudenken, wie man Produkte bzw. die dort eingesetzten Materialien optimieren kann und eben dafür sorgen kann, dass die Produkte hinterher, wie vorhin schon gesagt, im technischen oder biologischen Kreislauf funktionieren und eben keinen Müll verursachen. Und zum anderen sind das natürlich auch unsere Kernleistungen im Bereich des Bauens, wenn es darum geht, dass unsere Gebäude und unsere gebaute Infrastruktur einfach in Zukunft ganz anders aussieht und wir den irrsinnigen Rohstoffverbrauch im Zusammenhang mit der Bauindustrie optimieren und auch dort Veränderungen herbeiführen, um eben den vorhin auch schon kurz erwähnten positiven Fußabdruck dann wirklich in unsere Erde zu drücken, beziehungsweise das Klimaproblem eben dann, ja, ich will nicht gleich sagen zu lösen, aber zu verkleinern in einem ersten Schritt.
Du hast jetzt da schon einige Punkte aufgezählt, die so Großveranstaltungen mit sich bringen. Also es fällt ein Müllberg an, den man sich kaum vorstellen kann. Die Mobilität ist ein immens großes Problem. Und jetzt befinden wir uns ja inmitten zweier Mega-Events, nee, sogar drei Mega-Events. Die Fußball-Europameisterschaft und Olympia haben wir jetzt direkt hinter uns. Und nächstes Jahr steht dann schon wieder eine Fußball-WM auf dem Programm. Und so riesige internationale Veranstaltungen, die sich über 4-5 Wochen hinweg ziehen oder so wie jetzt die Europameisterschaft sogar auf einem ganzen Kontinent ausgetragen wird, das ist ja in Sachen Nachhaltigkeit doch ein Super-GAU, oder?
Absolut, das ist leider wirklich so. Und wenn wir die Europameisterschaft nehmen, dann war das natürlich auch aufgrund der pandemischen Lage ein Super-GAU, weil das einfach nicht kontrollierbar war. Und ja, das Thema Mobilität hat man vorhin kurz angesprochen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Mannschaften durch die Welt oder durch Europa geflogen sind und einfach viel CO2 verbraucht haben und viel mehr, als wenn diese Europameisterschaft in einem Land stattgefunden hätte. Nichtsdestotrotz will ich die Entscheidung jetzt nicht verteufeln. Man hat sich damals dazu entschieden, die Europameisterschaft länderübergreifend stattfinden zu lassen, um letzten Endes auch die soziale Nachhaltigkeit zu fördern und eben Europa zu stärken. Aus Nachhaltigkeitsaspekten, ja, da muss man sagen, war das sicherlich eine dumme Entscheidung. Und bei anderen Mega-Events haben wir die Nachhaltigkeitsdiskussion ja auch schon seit Jahren. Und eigentlich versuchen auch alle Veranstalter oder Verbände, wie zum Beispiel das IOC, die Themen der Nachhaltigkeit zu verfolgen, Projekte zu verfolgen bei zum Beispiel Olympischen Spielen, die Nachhaltigkeit fördern. Das ist leider noch in den Kinderschuhen, muss man sagen. Und natürlich hat ein Mega-Event per se aufgrund der enormen finanziellen und auch baulichen Aufwendungen, die erforderlich sind, um dieses Mega-Event durchzuführen, auch wirklich große Probleme zu lösen. Wir haben bei Olympischen Spielen immer die Diskussion, dass die Infrastruktur, die ich baue für die Veranstaltung, also die riesigen Stadien und die riesigen Sportstätten, oftmals keine Nachnutzung haben und als sogenannte White Elephants dann in der Landschaft rumstehen, Geld kosten oder schlimmstenfalls verfallen. Das Problem ist erkannt und das Problem geht man aktiv an. Da haben sich auch Bewerbungsbedingungen verändert, um es zu ermöglichen, dass zum Teil auch länderübergreifend Olympische Spiele stattfinden können, damit man eben für Winterspiele beispielsweise nicht am Veranstaltungsort eine neue Skisprungschanze baut, die dann hinterher nicht mehr genutzt wird, sondern halt die Skisprungwettbewerbe ein paar hundert Kilometer entfernt stattfinden lässt, wo es eine solche Schanze schon gibt und eben dann nur eine Modernisierung stattfinden muss. Das sind sicherlich richtige Schritte, um die Mega-Events dann auch nachhaltiger zu machen. Im ersten Schritt halt die Investitionen generell zu reduzieren, dadurch dann auch den wirtschaftlichen Aspekt zu optimieren und die enormen Ausgaben zu reduzieren.
Hast du ein Beispiel für so einen White Elephant?
Ach, da gibt's ganz, ganz viele, muss man leider sagen. Die haben wir überall. Da gibt's in Athen Sportstätten, die nicht mehr genutzt werden. Also nicht die historischen, sondern die von den letzten Olympischen Spielen der Neuzeit. Da gibt's in Rio de Janeiro Sportstätten, die nicht mehr genutzt werden. Also ganz ehrlich, da fallen uns, glaube ich, bei allen Olympischen Spielen Beispiele ein. Ich könnte dir jetzt wirklich sämtliche Veranstaltungsorte aufzählen der letzten Olympischen Sommer- und Winterspiele, wo diese Beispiele einfach präsent sind, wo man heute hinfährt und Sportstätten sieht, in denen leider nichts mehr stattfindet. In Südafrika haben wir die Stadien der Fußballweltmeisterschaft, die einfach keine Nachnutzung haben. Und ja, das darf einfach so nicht sein. Das ist ein katastrophales Thema aus meiner Sicht und macht natürlich dann auch das Image dieser Mega-Events wirklich zunichte oder beeinflusst sie sehr negativ. Und wir erleben bei sämtlichen Veranstaltungen, die jetzt anstehen, dann durchaus auch positive Ansätze. Sei es das sogenannte Containerstadion, was bei der WM in Katar entsteht, was man hinterher wieder komplett zerlegen kann und mit den Modulen, die dort verwendet werden, dann entweder woanders wieder ein Stadion in gleicher Größe aufbauen kann oder dann entsprechendes Konzepts aus diesen Modulen auch kleinere Veranstaltungsstätten zusammensetzen kann.
Gibt es im Gegensatz zu den White Elephants auch Beispiele, wo jetzt ein Mega-Event die Infrastruktur einer Stadt nachhaltig verbessert hat?
Ja, die gibt's auch. Und das darf man auch wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen. Letzten Endes ist ein Mega-Event ein Stück weit auch ein Katalysator. Ich kann durch ein Mega-Event Stadtentwicklung betreiben. Ich kann vorher brachliegende Flächen, zum Beispiel Industriebrachen, aktivieren und eben dann als Eventfläche nutzen und im Nachgang mit einer möglichst intelligent geplanten Infrastruktur, die ich für das Mega-Event verwende, dann auch eine vernünftige Nachnutzung haben. Das gibt es schon und da sollte man auch nicht verschweigen, dass auch Olympische Spiele zum Beispiel im Osten von London 2012 zu einer sehr positiven Stadtentwicklung geführt haben. Und es gibt auch kleine Beispiele in der Kulturbranche, wo ich die Veranstaltungsorte wirklich sehr positiv befördern kann, dadurch, dass dort wiederkehrend, zum Beispiel einmal im Jahr, ein Event, eine Veranstaltung stattfindet.
Welches Beispiel genau meinst du da? Es hört sich so an, als hättest du da schon was Spezielles im Kopf.
Na klar, habe ich da was im Kopf. Es ist tatsächlich so mein Lieblingsbeispiel. Es ist das Wacken Open Air, was mittlerweile schon 30 Mal stattgefunden hat, hier nördlich von Hamburg, eine gute Stunde entfernt von da, wo ich gerade sitze. Das Wacken Open Air ist das größte Heavy Metal Festival auf der Welt und er freut sich in den letzten Jahren wirklich einer irre großen Beliebtheit. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen und feiern eine Woche lang ihre Musik, feiern Heavy Metal und feiern ein extrem friedliches Happening in einem 3000-Seelendorf, also im Nirgendwo.
Wo man denken müsste, die Infrastruktur bricht gleich zusammen und das kleine Dörfchen hält es gar nicht aus.
Sollte man denken, weil diese Infrastruktur hat sich halt entwickelt und hat eben dann auch dazu geführt, dass wir da ein kleines Dörfchen in Schleswig-Holstein haben mit einer wahnsinnig guten Breitbandanbindung, wo das Thema Digitalisierung, anders als sonst in Deutschland, wirklich wegweisend ist, weil ich einfach diese Datenkapazitäten brauche, um ein Event durchzuführen und dann natürlich sowas auch nicht temporär installiere, sondern da auch das ganze Jahr von profitieren kann. Ein anderer Aspekt ist das Freibad. Wie oft erleben wir es, dass Freibäder oder Schwimmbäder in kleineren Städten oder Orten in Deutschland schließen? In Wacken ist das Freibad Teil des Festivals und wird gefeiert, wenn in dieser einen Woche im Jahr Anfang August 70.000 oder 80.000 Heavy-Metal-Fans dieses Dorf bevölkern. Und außerhalb der Veranstaltung freut sich halt das Dorf und die umliegenden Gemeinden drüber, dass man in Wacken auch noch schwimmen gehen kann.
Du hast uns jetzt einige Einblicke gegeben in die ganze Branche. Mit Blick auf die Uhr würde ich so langsam zum Ende kommen. Aber was mir ganz wichtig ist, also ich finde, die ganze Veranstaltungsbranche muss sich in die Richtung entwickeln, dass das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz nicht mehr besonders erwähnenswert ist, sondern dass es einfach normal und selbstverständlich ist, dass man das gar nicht mehr groß betonen muss. Und das sollte doch eigentlich mittlerweile im Jahr 2021 der Fall sein. Das muss man doch nicht immer jedes Mal betonen, dass wir jetzt irgendwas machen, um nachhaltig zu handeln und das Klima zu schützen, die Erde zu schützen. Also ich finde, das sollte verinnerlicht sein in jedem Kopf mittlerweile.
Ich bin bei dir. Das sollte so sein, aber nehmen wir uns das mal für 2030 vor. Ich denke, da brauchen wir einfach noch ein paar Jahre, um die Projekte, die angestoßen sind, an denen wir zum Teil auch beteiligt sind, dann wirklich in Gänze zu realisieren. Man kann nicht alle Schritte auf einmal gehen. Das ist einfach so. Letzten Endes muss jeder Verein, muss jeder Veranstalter ein Stück weit auch Geld verdienen, damit es diese Veranstaltung dann auch im Folgejahr noch gibt. Das wird anders nicht gehen. Man kann jetzt nicht von jetzt auf gleich alles erreichen. Und ich denke, wenn wir wirklich mit den Veranstaltern zusammenarbeiten, mit den Vereinen zusammenarbeiten und jedes Jahr eine Veränderung herbeiführen und einen Teil besser machen, dann können wir wirklich auch diesen positiven Fußabdruck für Sport- und Kulturveranstaltungen in den nächsten Jahren erreichen. Aber nicht gleich im nächsten Jahr, das muss man sagen, ist einfach nicht realistisch. Da müssen wir einfach am Ball bleiben, da müssen wir auch unsere Aufgabe als Dresden Sommer wahrnehmen und das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, als klimapositives Unternehmen, dann nach außen tragen und mit unseren Kompetenzen daran mitarbeiten, dass ja sich auch die Sport- und Kulturbranche da verändert. Und da bin ich schon positiv, dass wir das erreichen können. Das zeigen die Gespräche, die wir führen, das zeigen die Projekte, die wir angehen, zum Beispiel auch, was das Wacken Open Air angeht. Da gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der EPA und mit Dresden Sommer. Und da darf man gespannt sein, was da an Veränderungen in den nächsten Jahren erfolgen wird, um das ohnehin schon positive Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, Wacken Open Air, dann auch noch weiter zu verbessern und zu einem beneficial Event, zu einem positiven Event im Sinne der Nachhaltigkeit zu machen.
Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Ich bin gespannt, was da noch passieren wird in den nächsten Jahren. Du hast jetzt das Jahr 2030 erwähnt. Jetzt würde ich zum Abschluss die Uhr noch mal ein Stückchen weiter nach vorne drehen und sagt jetzt Jahr 2050. Angenommen, ich möchte da mit meinen Kindern irgendwann mal ins Fußballstadion gehen oder auf ein Konzert gehen. Wie sieht denn der Besuch einer Veranstaltung im Jahr 2050 aus?
Jetzt bin ich erstmal der frohen Hoffnung, dass ich 2050 nicht mehr mit meinem Privat-Pkw, der die meiste Zeit ungenutzt vor der Haustür stehe, dann zum Stadion fahren muss, sondern es alternative Mobilitätsangebote gibt, die es mir ermöglichen, am besten CO2-frei das Stadion und die Veranstaltungsstätte zu erreichen. Nehmen wir das mal als ersten Schritt. Und meinetwegen dann auch gemeinsam mit anderen Besuchern. Denn ich muss ja nicht allein in meinem Auto oder wie auch immer unsere Gefährte dann 2050 aussehen, sitzen, um zu einem Event zu gehen, wo ich dann sowieso mit, was weiß ich, 50.000 anderen zusammen bin. Ja, da kann ich dann gleich gemeinsam anreisen. Also das ist ein erster Aspekt, wo ich hoffe, dass 2050 dann auch in der Autonation Deutschland die Anreise zum Event komplett anders aussieht. Dadurch verändert sich dann natürlich auch der Veranstaltungsort, weil ich nicht mehr die irre großen Parkplatzflächen im Umfeld des Stadions brauche. Somit kann die Veranstaltungsstätte in ihrem Umfeld ganz anders aussehen. Ich hoffe, dass diese vorhin erwähnte Thematik der Multifunktionalität dann sowohl in der Veranstaltungsstätte als auch im direkten Umfeld, zum Beispiel eines Stadions, dazu führt, dass die Veranstaltungsorte 365 Tage im Jahr wirklich lebendige, vibrierende Plätze sind und wir die Veranstaltungsstätten dann wirklich in ja gewachsenen Stadtteilen haben, weil eben unsere Städte sich weiterentwickeln und dann die Stadtentwicklung eben auch im direkten Umfeld einer möglicherweise auch heute schon bestehenden Veranstaltungsstätte ganz anders aussieht. Dann bin ich überzeugt davon, dass die Produkte, die ich dann konsumiere oder die Verbrauchsgüter, die ich brauche oder verwenden muss in einer Veranstaltungsstätte, dann hoffentlich kein Müll mehr verursachen, dass Cradle-to-Cradle Einzug gehalten haben wird in sämtlichen Verbrauchsgütern. Ich glaube, dass das Thema der Energieversorgung anders aussehen wird und möglicherweise dann die Veranstaltungsstätten ihre Energie, die sie verbrauchen, selber erzeugen können. Auch da gibt es ja auch heute schon Ansätze mit Photovoltaikflächen auf zum Beispiel Stadiondächern. Möglicherweise haben wir 2050 noch intelligentere Formen der Energieerzeugung gefunden. Wasserstoff ist da sicherlich ein wichtiges Beispiel, ein wichtiges Thema, auch für die Energieversorgung über Brennstoffzellen. Also wenn wir über 2050 sprechen, glaube ich, dass wir bis dahin schon ein paar Revolutionen erleben. Wenn wir mal zurückgucken, 1970, da sah die Welt dann wirklich noch ganz anders aus als heute. Da hatten wir alle nicht das Internet in der Hosentasche, sondern haben uns gefreut, wenn es irgendwo einen Taschenrechner gab und nicht mehr der Rechenschieber benutzt werden durfte. Also ich habe es nicht erlebt, ich bin etwas später geboren. Aber von daher jetzt ein bisschen nach vorne geguckt, 30 Jahre nach vorne. Da wird schon eine Menge passieren und da hoffe ich mal, dass wir dann wirklich klimapositiv sind und auch die Sport- und Veranstaltungsbranche bis dahin die Entwicklungen, die heute schon begonnen wurden, zum Abschluss gebracht hat.
Das ist doch ein nettes Schlusswort, würde ich mal sagen. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Arne, für die intensiven, reichlichen Einblicke zum Thema. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und wer noch weitere Infos haben möchte, der klickt einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank auch von mir. Tschüss.